3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Hallo und herzlich willkommen zu The People Equation. Habt ihr schon mal von der 4-Minute-Per-Mile-Attitude gehört? 1954 schaffte der englische Student Roger Bannister etwas bis dahin als biologisch unmöglich geltendes. Als erster Mensch der Welt lief er die Meile in unter 4 Minuten. Inzwischen, 70 Jahre später, liegt der Weltrekord für die Meile schon 17 Sekunden unter der einzigen Schallmauer, und zwar bei 3 Minuten 43. Aber es ist nicht der Rekord, der Bannister bis heute zu einer bekannten Figur der Zeitgeschichte auch über die Sportwelt hinaus macht, sondern sein Mut. Er wollte die vermeintliche Grenze einfach nicht akzeptieren und hat wieder und wieder versucht, sie zu überwinden, allen Unkenrufen zum Trotz. Und seitdem gibt es ein Chiffre für außergewöhnliche Hartnäckigkeit, die 4-Minute-Per-Mile-Attitude. Ob und wie man diese 4-Minute-Per-Mile-Einstellung in Unternehmen und Teams hineintragen kann, das ist unser heutiges Gesprächsthema. Mit mir im Podcast sind wie immer meine beiden Co-Hosts Paul Taaf und Jens Arzleben. Hallo Männer.
Moin.
Moin, moin.
Und auch bei uns zu Gast ist der Sanierer Jörg Weidenfeld, den manche von euch schon aus seinem ersten Auftritt bei uns in der Folge Der Feuerwehrmann kennen. Schön, dich wiederzusehen, Jörg.
Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein. Hallo zusammen.
Und glaubt mir, unser Feuerwehrmann brennt immer noch und er steht auf die 4-Minute-Per-Mile-Attitude. Deswegen freue ich mich sehr, mit ihm darüber sprechen zu können. Jörg, was ist für dich denn der Kern der 4-Minute-Per-Mile-Attitude? Was macht diesen Spirit aus?
Dass man sich emotional investiert in einen Desired End State, in einen erstrebenswerten Zustand, zu einem Zeitpunkt, in dem die tatsächliche Machbarkeit noch fraglich ist. Und das ist eben genau die Situation, die in den Sanierungen ja ganz oft so ist, dass Leute, sagen wir mal, eine Vergangenheit hinter sich haben, die immer gen Süden zeigt, und man dann nach mehreren eigentlichen Eigenversuchen, sich wieder daraus zu ziehen, plötzlich daran glauben soll, nicht nur irgendwie zu überleben, sondern in ein exzellentes Unternehmen transformieren zu können. Und diese Transformation ist einer der großen Themen, wenn ich sagen, die mir Sinnhaftigkeit geben in der Tätigkeit.
Wie erlebst du denn den Umgang mit, sagen wir, ambitionierten Zielen oder ambitionierten Visionen, wie du sie gerade skizzierst, in den Unternehmen, in denen du als Feuerwehrmann antrittst? Was für Reaktionen erzeugst du mit dieser Vorstellung?
Es gibt genau zwei. Die einen, wo die Reaktion dominanter ist, inspiriert zu sein, dahin zu kommen, und die anderen, die Angst davor haben, da nicht hinzukommen und die typischen Reaktionen damit auszulösen von nicht erreichten Zielen. Wie soll man sagen, es gibt ja Verhaltensmuster, die werden ja gelebt oder die kommen in den Autopiloten rein, weil ein bestimmtes Verhalten positiv verstärkt wurde. So, wenn ich also die Geschichte hinter mir habe, in dem niedrig gesetzte Ziele, damit man die auch definitiv erreicht, und ein Managen dieses, und wenn es eine Zielverfehlung gibt, dann bin ich es nicht schuld, führt dazu, dass Leute mehr Arguing for Limitations betreiben, also wir versuchen zu erklären, warum was nicht geht, weil es hat in der Vergangenheit ja auch nicht geklappt, als zu sagen, ich bin bereit dafür, ich bin willens dafür, alles dafür zu geben, dass das wieder eine geile Company wird. Und hier trennen sich die Perspektiven, um das mal mit einer Aussage von Wayne Dyer zu ergänzen. Er sagte mal, when you change the way you look at things, the things you look at change. Das heißt, die eine Fraktion geht mit der Angst des Untergangs um und die andere Fraktion freut sich auf das Aufbauen eines geilen Unternehmens.
Jetzt kann man ja sagen, die Kennzahlen, von denen du sprichst, sind so ein bisschen der natürliche Feind dieser Aiming-High-Mentalität, weil wenn ich Kennzahlen habe, habe ich natürlich immer ein Interesse, diese Kennzahlen auch zu übertreffen. Heißt bei Roger Bannister, er hätte dann zum Beispiel sagen können, okay, 4 Minuten 10 reichen mir auch, da werde ich locker drüber kommen, auch wenn ich nicht ganz so starken Tag habe. Welche Rolle spielen dann Kennzahlen oder die Kennzahlenorientierung als Hindernis auf dem Weg zu hohen Zielen?
Also es ist so, dass die Veränderungsbereitschaft oder überhaupt, dass Menschen sich auf den Weg machen in ein ambitioniertes Ziel, braucht 3 Faktoren. Du musst da, wo du jetzt stehst, ausreichend Scheiße finden, da, wo du hin willst, ausreichend geil finden und den Weg von A nach B für machbar halten. Was das Roger Bannister unterschieden hat von den anderen Leuten, ist, dass Roger Bannister nicht geglaubt hat, was die Mediziner gesagt haben. Er hat an die Unmöglichkeit nicht geglaubt, sondern er hat gesagt, ich kann das. Deswegen wäre 4 Minuten 10 für einen Roger Bannister vom Mindset gar nicht attraktiv gewesen. Man kann sagen, es sind ja nur 10 Sekunden, aber das hielt man für möglich. Er war inspiriert davon, das, was für unmöglich galt, möglich zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da verbinde ich mich sehr mit, mich gewinnst auch schneller, wenn du mir was Unmögliches gibst.
Aber solche Leute sind ja tatsächlich relativ selten, gerade solche Visionäre, die es immer und immer wieder versuchen. gerade auch wenn man die Belohnungssysteme in Unternehmen anschaut, die ja eine Zielerreichung belohnen, auch wenn die Ziele relativ niedrig sind. Daher nochmal die Frage an dich, glaubst du, dass Kennzahlen schädlich sind bei der Entfaltung so einer Mentalität?
Nein, die sind nicht schädlich. Schädlich ist der Umgang damit. Also wenn ich hingehe und ich nehme, es gibt ja diese Attitüde zu sagen, ich kann eine Kennzahl haben, die irgendwo, sagen wir mal, auf den Mond zielt. Selbst wenn ich den Mond verfehle, bin ich immer noch innerhalb der Sterne. Ja, so. Wenn ich also hingehe und sage, ich belohne die Ambition, und selbst wenn ich dann eine Verfehlung habe, war es immer noch ein zufriedenstellendes Ergebnis, weil ich habe alles gegeben, versus ich habe Angst vor der Reaktion bei einer Zielverfehlung, einen auf den Deckel zu kriegen. Und das Letztere ist ein sehr starkes Opferbewusstsein. Dann geht es nicht mehr um die eigene Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue, um den eigenen Anspruch, sondern es geht ums exogene Urteil. Und wenn wir Kennzahlen Beurteilungsmechanismen sind, sind sie schädlich. Wenn sie aber eine numerische Beschreibung einer Inspiration sind, dann kann das eine ziemlich geile Sache sein.
Jörg, wenn ich kurz einhaken darf, also man hat alles gegeben. Ja, das ist auch so eine Aussage, nicht? Man wird nicht fürs Bemühen bezahlt, sondern fürs Umsetzen. Ja, da kann man auch drüber streiten. Die Kennzahlen, das ist immer so eine Sache. Wenn sie gegen einen sprechen, ist es problematisch. Wenn sie für einen sprechen, sind die hervorragend. Ja, und ich kenne keine erfolgreichen Manager, die ohne Kennzahlen gearbeitet haben. Am Ende, warum man die Kennzahlen nicht erreicht, das muss man rational analysieren und feststellen, was hätte man anders können. Oder vielleicht waren die Kennzahlen zu ehrgeizig. Aber wenn ich jetzt nur beispielsweise an sowohl Michael Dell als auch Phil Knight, um diese extremen Beispiele zu nehmen, gebe ich zu. Die haben ja angefangen, Schuhe oder Computer zu bauen in ihre Garagen, ja, und haben beide weltführende Unternehmen aufgebaut. Also ich weiß nicht, ob das deren Zielsetzung war. Ich könnte es mir vorstellen, dass es deren Zielsetzung war. Aber das ist natürlich ein wahnsinniges Achievement. Beide haben kein Geld gehabt oder wenig Geld gehabt und haben es trotzdem geschafft. Was war die Motivation dafür? Die haben immer an sich geglaubt. Der Phil Knight, das vergesse ich nie, als wir in Amerika waren, wir haben über Adidas gesprochen und wir haben ein bisschen Angst vor Adidas gehabt in Deutschland, weil die waren so weit vorne. Im Fußball hat kein Mensch Nike gekannt, bis wir dann angefangen haben mit Spielern wie Andy Müller und ein paar anderen, die Schuhe selbst nach deren Wunsch zu bauen. Ja, und das haben wir nicht geglaubt, dass wir Adidas besiegen könnten. Aber der Phil, als erstes hätte er uns rausgeschmissen, wenn wir es nicht geschafft hätten. Das war schon mal klar. Und er hat nie Zweifel gehabt, weil er sich selbst gegenüber so viel bewiesen hat. Und gerade im Sportbereich ist es natürlich, ich meine, es wäre interessant zu wissen mit dem Roger Bannister, wie war das so biologisch gewesen? Was hat er anders gemacht damals? Das ist ja ein wahnsinniger Schritt gegenüber dem vorherigen Rekord. Aber woran das lag? Gibt es da eine Analyse, was der Bannister da, ist das reine Arbeit, reines Training oder gibt es da einen biologischen Durchbruch, bessere Pillen oder keine Ahnung, woher kam das bei ihm?
Also ich kann sagen, es gibt ein Muster, wenn ich jetzt mal nicht, bin jetzt kein Neurologe, aber wenn ich jetzt mal an die Studie von Napoleon Hill, die er abgefasst hat in dem Think and Grow Rich, hat er auch damals all die leistungsfähigen Unternehmer von Carnegie über Edison und Henry Ford und dergleichen, hat er all diese Persönlichkeiten analysiert. Und das, was die gemeinsam haben, ist, dass sie eine Entscheidung treffen, etwas zu leisten, etwas zu liefern. Nicht versuchen, sondern die treffen die Entscheidung, das zu liefern. Und sie hören nicht auf, bis das sie geliefert haben. Und sie treffen die Entscheidung zu einem Zeitpunkt, wo sie das Wie noch nicht wissen. Ich habe ja auch diese berühmte Dialog zwischen Kennedy und Werner von Braun, der damals der Chef des Space Program war. Da war diese Frage, what does it take? Take a man to the moon, hat der Werner von Braun gesagt, the will to do it. Was die Leute eigentlich haben, ist, dass die eine Entscheidung treffen. Das ist nicht nur ein Versuch, sondern die treffen die Entscheidung, das hinzukriegen. Und die hören nicht auf, bis dass sie da sind. Und die Entscheidung ist gemacht. Fertig. Und deswegen ist mit denen auch nicht zu verhandeln darüber, ob man da irgendwie an den Zielen Abstriche macht oder nicht. Und ich denke, das ist das, was es ausmacht. Dass einer sagt, ich höre nicht auf, bis dass ich die vor Minute mal geschafft habe. Fertig.
Genau, deren Frage ist nicht ob, sondern wie.
Du hast gerade Michael Dell erwähnt, Paul. Du hast mal in einem anderen Podcast hier erwähnt, dass er auch das Mantra hatte, if you can't measure it, you can't manage it. Also schon klar gesagt hat, ich brauche Zahlen. Jetzt vermute ich mal, wenn er das Ziel hatte, Weltmarktführer bei PCs zu werden, dass die Zahlen kein Wachstum von 5% vorgesehen haben. Ja, sonst kommst du da nicht hin. Wie hat er denn diese riesige Vision, so wie sie Jörg gerade beschreibt, so dieses Shooting for the Moon und man hört einfach nicht auf, diesen Will to do it in die Steuerung des Unternehmens übertragen, dass man trotzdem noch Fortschritt messen konnte, aber nicht zufrieden war mit inkrementellen kleinen Schritten.
Also ich glaube, der Michael hat keine Zahlen im Kopf gehabt, Michael. Der Michael hat im Kopf, weil er so techie war oder ist, wie baue ich den besten Computer, das es je gegeben hat. Und das war seine Zielsetzung. Das Ergebnis ist dann die Weltführung. Ja, Zahlen und so weiter, das glaube ich war damals, das ist ja auch nicht vorstellbar in Zahlen, wenn du so klein anfängst. Ja, dann hat er sein Team eingestellt, die besten Leute, die er finden könnte, eingestellt und dann von Jahr auf Jahr immer Wachstum, klar, jedes Jahr Wachstum. Und weil er so ein Produkttyp war, er glaubte an dem, was er selbst mitdesignt hat. Das Gleiche gilt für Phil Knight. Phil war Wirtschaftsprüfer bei PwC gewesen, aber der ist auch Läufer gewesen. Also der Phil ist selbst gelaufen und war befreundet mit Steve Fontaine, der berühmteste Nike-Athlete am Anfang. Und dadurch glauben an dem Produkt. Ich meine, Jörg, wenn du eine Transformation machst, du glaubst an dein Produkt, deine Fähigkeit zu transformieren. Oder ist das nicht am Ende des Tages deine rote Fahne, was dich motiviert? Oder bei dir, Jens, wenn du ein Ziel hast, du glaubst an dir. Und dann holst du natürlich Leute dazu, die dich unterstützen.
Ja, ich muss jetzt hier auch mal reingehen, weil das klingt so besonders, ne? Diese Four-Mile-Attitude. Der Friedhof ist voll von Leuten, die gesagt haben, es geht nicht. Ja, und ich meine, ich habe für die, die es nicht sehen können, hinter mir hängt ein Schild, da steht drauf, but what if it works?
Ich habe es notiert, Jens.
Wir sind durchzogen von Fallbeispielen, wo Leute einfach einen Scheiß darauf gegeben haben, was irgendwelche limitierenden Geister um sie herum geglaubt haben, was richtig ist und was falsch ist. Nur so sind wir überhaupt dahin gekommen als Spezies, wo wir sind. Und man muss sich einfach nur mal die extremen Fähigkeiten anschauen, zu denen Menschen in der Lage sind. Ob das der Hochseilartist ist, der ungesichert zwischen den zwei World Trade Centern hin und her gelaufen ist, oder Evil Knievel, der über den Grand Canyon gesprungen ist, oder Klein Jensi Alsleben, der aus einem kleinen Haushalt kommt, der plötzlich Investmentbanker und Private Equity Fuzzi wird. All diese Wege sind gepflastert von Leuten, die sagen, das kriegst du nicht hin, das ist doch nichts für dich, das schaffst du nie, was willst du denn da? Und im Endeffekt, das, was Menschen sagen oder tun, sagt viel mehr über sie aus als über mich. Und jeder, der mir sagt, das geht nicht, der sagt mir seine eigenen Limitationen, aber die haben doch mit mir nichts zu tun. Ich habe doch meine eigenen Limitationen, die ich dann im Kopf habe oder die Genetik setzt oder was auch immer. Aber nur innerhalb dieser Limite sozusagen bin ich gesteckt. Und das hat mit keinem anderen irgendwas zu tun. Und deswegen gibt es immer wieder Leute, die viel mehr erreichen, als alle anderen jemals geglaubt haben, was möglich ist. Guck dir mal Elon Musk an, der schießt jetzt dann die Raketen in die Weltgeschichte und lässt sie wieder landen. Ja, wie viel glaubst du denn eigentlich, haben gesagt, das ist möglich? Wie viele Physiker und Mathematiker auf dieser Welt haben geglaubt, dass er das hinkriegt?
Und ich meine, die schaffen, die erfolgreichen Jungs, die schaffen das auch nicht mit Geht-nicht-Menschen. Ja, das willst du nicht um dich herum haben, sondern geht doch und es geht mehr. Ja, Musk ist, ich mag ihn nicht, ich glaube, viele mögen ihn nicht, aber was er bewegt hat, ist schon absoluter Wahnsinn. Ist natürlich ein absoluter Brain, ja, das muss man auch dazu sagen.
Ja, aber also, ja, es ist auch eine geht nicht, gibt's nicht Mentalität.
Ja.
Jörg, du hast beschrieben, dass du oft in Unternehmen kommst, wo genau diese Haltung nicht vertreten ist, sondern dieses geht nicht, ist total dominant, oft auch vom Management getrieben, was auch eine Ursache ist, warum das Unternehmen sich immer weiter gegen Süden entwickelt hat, wie du es beschrieben hast. Wie kämpfst du dagegen an, diese grundlegend negative Haltung zu verändern?
Die Antwort ist mit Referenzerfahrung. Danke dir für die Frage. Ich denke an einen ganz besonderen Fall, ein größerer Automobilzulieferer mit einer europäischen Division, die ich in meiner Klientel hatte. An meinen ersten Arbeitstagen wurde das Budget für das Folgejahr verabschiedet. Dann haben die Leute einen Planverlust von 2% im Budget gehabt. Ja, so. Und 18 Monate später haben wir auf einen LTM von plus 7% zurückgeblickt. Das heißt, wir haben uns quasi 9% von dem, was sie eigentlich als Erwartungshaltung hatten, hin zu dem, was tatsächlich geliefert wurde. Und die Brücke dahin waren Referenzerfahrungen. Also mit kleinen Projekten mit kleinen Erfolgen, die an die Glaubensgrenze gehen. Erste Erfolgsschritte. Kleine Dinge von wegen, hey, das klappt ja doch. Jetzt trauen wir uns was Größeres zu. Und jetzt trauen wir uns was Größeres zu. Und damit verbunden auch eine Idee von, will ich in meinem Quartalsmeeting hauptsächlich erklären, warum was nicht geklappt hat? Oder fände ich das auch mal geil, in dem Quartalsmeeting zu sagen, hey, wir haben das, was wir ursprünglich beim Forecast hatten, überboten. Und sich emotional zu verbinden mit dem Zustand, da zu stehen und zu sagen, ja, na, wir haben dir 2% versprochen, 3% haben wir geliefert. Sich mal damit zu verbinden, mit dem Zustand zu verbinden, Erfolg zu haben, war eine Sache, die die Leute wieder neu lernen mussten. Anzunehmen, dass sie Erfolg haben und nicht anzunehmen, nicht nach dem letzten Quartalsbericht sich zu überlegen, wie sie da Abweichungen im nächsten Quartal erklären, sondern mal den Perspektivwechsel zu machen und dann mit wirklich kleinen Erfolgserfahrungen, die dann immer größer werden, diesen Weg zu begehen.
Vielleicht an der Stelle, Jörg, Jens, Michael, es ist ja nicht so, dass diejenigen, die jetzt erfolgreich, super erfolgreich waren, wie Musk, wie Phil Knight, wie Michael Dell, dass die auch nicht zwischendurch mal nah am Scheitern waren. Also der Elon ist ja, glaube ich, fast dreimal pleite gegangen. Der Michael Dell hat eine Letter of Credit über ein japanisches, sehr exotisches japanisches Setup bekommen, um zu überleben. Und Michael Dell war auch mehrmals nah dran. Also es ist aber diese Glaube und daraus zu lernen, wenn man fast gescheitert ist, das anders zu machen. Und dieser Glaube an sich, das ist ja das, was diese Menschen mitbringen. Ja,
oder Edison mit seinen 1000 Versuchen. Bis das die Lüge
oder so, stand, ne? Genau, oder noch extremer, ja, genau. Aber ich glaube, man darf keine Angst davor haben, Jörg, Kennzahlen zu haben. Und dann bin ich bei Michael, if you can't measure it, you cannot manage it, ist die Frage nur, wie man mit dem Ergebnis dann umgeht. Wenn man zum Beispiel, ich kenne das aus meinen Zeiten bei amerikanischen Unternehmen, man hat Budgetwachstum von, ja, keine Ahnung, 15, vielleicht 20%, bei Nike war es teilweise deutlich höher, weil wir viel Marktanteile von Adidas bekommen haben, ja, dass man sagt, okay, man hat ein Ziel 20 gehabt und man hat man 30 erreicht. Dann hat man gesagt, ja, ist ja klasse. Aber vielleicht hätte das Ziel 40 sein können.
Und das ist, Paul, um mal da genau einzusteigen. Wir hatten eben ja die Frage, beim Bannister 4:10 hätten es ja auch getan oder sonst irgendwas. Nehmen wir das mal als Beispiel. Kennzahl, in welcher Zeit die Meile läuft, ist gut, muss man haben, ist nicht der Punkt. Aber die Frage, die wir uns doch kulturell stellen wollen, möchten wir Leute haben, die versuchen, die 4-Minute-Mile zu knacken, also quasi sich ein Ziel setzen von 3 irgendwas? Oder wollen wir diejenigen haben, die 4:15 sagen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie das Ziel machen und sich vermeintlich nicht die Blöße zu geben, die 4 Minuten nicht erreicht zu haben? Weil wenn einer, der die 4 Minuten als Ziel nimmt, in 4:03 läuft, läuft schneller als der 4:15 als Ziel gegeben hat und 4:15 läuft oder 4:14 läuft. Und das ist der Punkt. Ich möchte den Eindruck gar nicht erwecken, als Sanierer ohne Kennzahlen zu arbeiten, ist unmöglich. Ja, also wollen wir gar nicht drüber reden. Aber es geht mir um die Attitüde. Wenn das Gewicht der Abweichung vom Ziel größer ist als der Anspruch, was Außerordentliches zu machen, damit das Risiko einzugehen, eine größere Abweichung zu haben, um diese Diskrepanz geht's.
Das ist sehr gut formuliert, Jörg. Das ist sehr gut formuliert. Du bringst es auf den Punkt. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Dann wäre es defeatist, ja, wenn man auf dieser Schiene bleibt. Das ist sehr gut formuliert, finde ich.
Ja, es gibt ein gutes Beispiel. Das können alle mal mitmachen sozusagen oder sich zumindest mal informieren. Wenn du dich hinsetzt und du sollst dich nach hinten drehen, soweit es irgendwie geht, ne? Und du merkst dir dann diesen Punkt. Und dann ist im nächsten Beispiel, sagst du, okay, du stellst dir jetzt vor, du drehst noch 10 Grad weiter deinen Rücken und du machst es dann wieder, stellt man fest, oh, ich komme ja viel weiter nach hinten. Das funktioniert bei jedem, weil die physischen Grenzen setzt der Körper und das Gehirn kann diese physischen Grenzen überwinden. Dadurch, dass das Gehirn sagt, das, was du Körper glaubst, nicht geht, ist absolut machbar. Denn wir sind lazy people. Unser Gehirn ist lazy, unser Körper ist lazy. Wir wollen nicht in den Schmerz, wir wollen nicht in die Anstrengung gehen. Wir wissen aber, wir können weit mehr erreichen. Das sagt ja auch jeder. Der Mensch kann viel mehr ertragen, als er denkt. Und der Mensch kann aber auch viel mehr erreichen, als er denkt. Ja, und das ist letztendlich auch das, was du organisatorisch feststellst. Die Menschen im übertragenen Sinne haben gelernt, dass beim Zurückdrehen irgendwann Stopp ist. Aber es hat keiner gesagt, übrigens, da geht's noch 10 Grad mindestens weiter. Und das ist das, was der Jörg meint mit Haltung. Und das hat auch was zu tun, das Thema Angst. Wenn ich schon Angst habe, sagt Gustav, der kleine Säbelzahntiger, dann bin ich natürlich im Flucht- oder Kampfmodus. Dann fokussiert sich mein Blick, meine Muskeln spannen sich an, ich bin verkrampft, ja, mein Herz schlägt schneller, die Atemfrequenz steigt und ich bin nicht in der Lage, kreativ aktiv, innovativ, offen zu sein. Ich höre nicht mehr zu. Wenn man das jetzt mal organisatorisch überträgt, ich kann nur mich 10 Grad weiter drehen organisatorisch, wenn ich ein Umfeld schaffe, wo die Menschen angstfrei agieren. Wo die Menschen nicht nur an sich glauben, sondern aus der Biochemie, dem toxischen Cocktail, einen positiven machen. Ja, und dieses Umfeld, wenn ich das schaffe, dann drehen die Leute nicht 10 Grad weiter, sondern 30 Grad weiter. Und das ist die Aufgabe einer Führungskraft, dafür Sorge zu tragen, dass nicht nur die Leute daran glauben, sondern dass sie auch das Umfeld haben, wo sie sich weiter drehen können.
Das ist ja genau die Aufgabe, mit der du oft antrittst im Unternehmen. Der Tone from the Top, was wir von Jörg gehört haben, ist ja, glaube ich, eine notwendige Voraussetzung, um ein Unternehmen wirklich positiv zu machen, aber es ist nicht hinlänglich. Es muss doch durchgezogen werden durch die Organisation. Und das geht ja über die Management-Meetings hinaus, die Jörg gerade so als Quartalsmeeting bezeichnet hat. Da kommst du ja jetzt ins Spiel. Welche Maßnahmen, welche Tricks haben denn aus deiner Erfahrung nach funktioniert, um sowas ein bisschen durchzuholen?
Wie lange drehen wir heute? 3 Tage? Oder muss ich es kurz machen?
Versuch mal 3 Minuten.
Am Ende des Tages steht es und fällt es mit dem, was ich gesagt habe, nämlich, dass die Leute sich in ihrer Person sicher fühlen. Das funktioniert, indem erstmal Vertrauen geschafft wird. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel, weil ihr sagt ja immer, ich bin der Theoretiker. Ich hatte letzte Woche ein Meeting mit einem Management-Team und habe mit denen eine Lifeline-Übung gemacht. Die arbeiten schon eine Zeit lang zusammen. Und bin hingegangen, habe gesagt, okay, pass auf, ihr zeichnet jetzt mal auf braunem Papier auf der Metaplanwand eine horizontale Linie. Links steht 0, rechts steht heute. Und dazwischen tragt ihr ab die Ups und Downs in eurem Leben, die Highs and Lows. Und ihr sagt mal, was ist da passiert? Was hat das mit euch gemacht? Und was habt ihr da für Learnings mitgenommen? Und welche Glaubenssätze und Beliefs haben sich daraus entwickelt? Und welche Werte? Und dann haben die das gemacht und haben sich dann gegenseitig ihre Biografie auf eine ganz besondere Art und Weise erzählt. Und danach war die Energie im Raum eine völlig andere. Weil plötzlich haben Menschen mit Menschen gesprochen, haben menschliche Unzulänglichkeiten, sind aufeinander getroffen. Man hat sich plötzlich als Mensch gesehen mit seiner Unperfektheit. Und hat gesehen, da öffnet sich jemand und das heißt, auch ich kann mich öffnen. Und plötzlich hat man sich auf einer Ebene verbunden als Top-Executives, die vorher überhaupt nicht denkbar war. Im Anschluss haben wir noch ein paar andere Übungen gemacht und die haben alle gesagt, okay, wir vertrauen uns jetzt deutlich mehr, wir verstehen uns besser. Und dann haben wir eine Werteübung gemacht, wo die festgestellt haben, dass alle den Wert Ehrlichkeit entweder auf Top 1 oder 2 haben und haben festgestellt, okay, wir müssen gar nicht zurückhalten mit unseren Äußerungen einander gegenüber. Wir brauchen Ehrlichkeit, aber wir können auch ehrlich sein. Und haben sich dann letztendlich auferlegt, dass die im Sinne der israelischen Diskussionsweise, nämlich brutally honestly, miteinander dann in den Strategie-Workshop gegangen sind und haben ganz anders über dieselben Themen gesprochen als jemals zuvor. So, jetzt gehen die zurück in ihren Alltag und haben sich aber anders verbunden als Top-Führungskraft und Führungsebene. Und das kaskadiert dann natürlich auch nach unten, weil sie an sich selber festgestellt haben, was das für einen Unterschied gemacht hat. Und die Menschen verändern ihr Verhalten, und da bin ich auch schon ruhig, immer nur unter extremem Druck oder durch eine tiefgreifend neue Erkenntnis. Und das war für die eine tiefgreifend neue Erkenntnis. Da sitzt ein Mensch mir gegenüber mit all seinen Schmerzen und Erfolgserlebnissen und Hoffnungen und Sehnsüchten und unerfüllten Erwartungen, genau wie ich das habe. Und ich kann mich auch mit ihm anders gebärden, auch im Alltag. Und das ist zum Beispiel eine der konkreten Übungen, die man machen kann, um auf der ersten Führungsebene ein anderes Verhalten herbeizuführen, die das dann auch mit ihren Direct Reports natürlich machen können. Und so kaskadiert ein komplett anderes Verhalten dann durch die Organisation nach unten und verändert die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Die Kultur wird eine andere und daraus entwickelt sich dann auch ein anderer Glaube an das Machbare.
Siehst du, Jörg, diese Effekte schnell, wenn du in ein, in Anführungszeichen, verkorkstes Unternehmen reinkommst, das eine schlechte Haltung hat und eine schlechte Performance, dass da schnell ein anderer Zug reinkommt, nur in Anführungszeichen, weil jetzt eine neue Person oben dran steht und versucht, eine andere Sichtweise zu implementieren?
Also die Sichtweise, die ich anbiete, ist ja die schönere. Also die des erfolgreichen Unternehmens, die der positiven Entwicklung. Das Bild ist ja erstmal das Schönere. Soll man sagen, der Sales-Job muss einfach sein. die Leute dafür zu gewinnen versus die Rhetorik des großen Risikos und des drohenden Scheiterns morgen. Der Katalysator, den wir ja arbeiten müssen, ist ja nicht die Schönheit des Wildes, sondern der Glaube daran. Und das, was also immer als Effekt betrachte, ist, und da kommt auch die Führungsrolle mit rein, die Führungskraft muss zuerst glauben, dass er ein Wissen oder eine Überzeugung ohne Konjunktiv dafür, dass man da ankommt. Also diesen Glauben, dieses feste Wissen, da müssen die Leute resonieren können. Das heißt, so, wenn ich daran glaube, dass das Unternehmen sich positiv entwickelt, dann glauben die Leute das zunächst nicht, aber sie glauben mir, dass ich es glaube. Und das ist die Brücke. Und darin investieren sie ein bisschen. Erinnert sich dran, wir hatten das in dem ersten Podcast auch schon mal, schenkt mir ein Quartal. Zu sagen, so, wir probieren das jetzt mal. Nach einem Quartal sehen wir, was wir alles erreicht haben. Und dann stellen wir uns die Frage neu, ob wir die große Reise schaffen. So, ich muss erstmal den Glaubensrahmen erweitern können, dass die Leute sich mehr und mehr zutrauen. Aber ich möchte noch eine andere Dimension da reinbringen. Und zwar den Anspruch an die Erfüllung der eigenen Lebenszeit. Wir sind uns alle darüber einig, wir kommen lebend aus dieser Nummer nicht raus, kommt keiner. Die Lebenszeit ist das Einzige, was wir nicht wiederkriegen. Geld können wir verlieren, können wir wieder neu machen, die Lebenszeit ist weg. Das, was mich umtreibt in der Beobachtung ist, wenn du siehst, dass so ein großes Kollektiv von Leuten verbringt den größten Teil des bewusst erlebten Tages im absoluten Sweet Spot ihrer Lebenszeit, um sich gegenseitig darin zu überbieten, ihre Limitationen zu verstärken. Anstatt einfach mal, was gibt's denn zu verlieren? Am Ende gehen wir alle mit nichts. Ja, was gibt's zu verlieren? Gar nichts. Aber hinzugehen, und da geht's darum, hinzugehen, zu sagen, hey, traue ich mir das zu? Also bei dem Automobilzulieferer habe ich gesagt, wir sind der Weltmarktführer seit Ewigkeiten. Ich sage, wenn wir das nicht auf die Kette kriegen, wer kriegt das auf die Kette? Gib mir einen Grund, warum wir das nicht schaffen sollen. Warum soll das für uns so möglich sein? Das ist total Quatsch. So, wenn die Leute dann hingehen und sagen, weißt du was, und heute den Tag, den mache ich geil. Einer der Prinzipien, die auch zur Form in den Mai gehören. Ich sage, heute bin ich der Kollege, das Vorbild eines Kollegen, den ich mir von jedem anderen wünsche. Heute verhalte ich mich genauso, wie ich mir das von jedem anderen wünsche. Wenn das jeder macht, heaven on earth. Weißt du, dass wir die Storys durchbrechen, dass wir kein Forum mehr geben für die Diskussion über warum was nicht geht. Ja, die Dynamiken, die müssen wir ändern, indem, dass die Berichte nicht mehr sind, ja, das war der Force Majeure und der Force Majeure und sonst irgendwas, das ist alles irrelevant.
Sehr coole Sichtweise. Will ich meine Lebenszeit verbringen in einem negativen oder in einem positiven Umfeld, ja.
Also der Jocko Willink, der das Buch geschrieben hat, Extreme Ownership, der schreibt in einem Kapitel, nämlich dem Kapitel Glaube, um andere zu überzeugen und dazu anzuregen, einer Mission zu folgen und sie zu erfüllen, muss man von der Mission wahrhaftig überzeugt sein. Selbst wenn andere zweifeln und das Ausmaß des Risikos hinterfragen, indem sie sagen, ist es das wert, müssen Führungskräfte an den höheren Zweck glauben. Sind sie selbst nicht überzeugt, gehen sie nicht die erforderlichen Risiken ein, um die mit dem Sieg unweigerlich im Wege stehenden Herausforderungen zu bewältigen. Und sie sind nicht in der Lage, andere von der Mission zu überzeugen, besonders die Truppen an vorderster Front, die sie ausführen müssen. Ein Vorgesetzter muss immer in der Einsicht agieren, dass er Teil von etwas Größerem ist, das über seine eigenen Interessen hinausgeht. Und diese Erkenntnis muss er auf seine Teams übertragen, bis hin zu den Ausführenden auf taktischer Ebene. Der unerschütterliche Glaube an die Mission ist weitaus wichtiger als Schulung oder technische Ausstattung und entscheidend für jedes Team und jede Organisation, wenn es um den Sieg und um das Erzielen guter Resultate geht.
Da möchte ich noch einen draufsetzen. Wenn wir mal hingehen und in unsere Lebenserfahrung schauen, wie oft haben wir das erreicht, wo wir die Entscheidung getroffen haben, das wollen wir? Kann man sagen, gar nicht mal so selten. Also das, wo wir gesagt haben, das machen wir, ohne Nein als Antwort, das klappt immer, aber nie auf dem Weg, den wir geplant haben. Also jede Form von geistiger Vorwegnahme eines Pfades über einen Dreijahresplan, das mache ich dann so, dann so, dann so, dann so. Im nächsten Quartal ist der Dreijahresplan schon wieder über die Wupper. Aber das am Ende, wo wir hinwollen, wenn wir das nicht aufgeben, finden wir zu jeder Zeit, bei jeder Änderung des Windes, bei jedem Hindernis, was auch immer, immer einen Weg, den wir da drumherum finden, um da anzukommen. Und das ist der Punkt.
Finde ich super. Für mich ist die Frage, lass uns mal ehrlich sein. Ja, wir sind ja hier in dem Podcast alle Gewinnertypen. Ja, wir sind ja alle selbstständig, haben vorher Karriere gemacht, Michael zuletzt, lange bei Finance und dann jetzt auch selbstständig und das sehr erfolgreich. Das heißt, wir sind Gewinnertypen. Wie kriegen wir die Nicht-Gewinnertypen mit auf die Reise? Das ist, glaube ich, die große Herausforderung für eine Führungskraft. Und es gibt Menschen, die nicht diese Gewinnertypen sind, aber die man abholen kann durch Überzeugung. Ja, und ich würde sagen, statistisch ist das ein größerer Anteil von der ganzen Bevölkerung. diese nicht extrem, ja, wir packen es. Aber wenn du sie mitnimmst, und das ist für mich eine deutsche Tugend, das hat mich zum Beispiel bei Pepsi-Cola sehr begeistert. Ich habe 30 Leute gehabt am Anfang und davon habe ich mich von 23 getrennt und dann 13 neu dazu. Und da haben wir jeden Tag gekämpft und die Leute, die haben am Wochenende gearbeitet, Überstunden waren egal, die wollten die Mission erreichen, was wir da als Ziel gehabt haben, die Audit-Status zu stabilisieren oder zu optimieren, was uns gelungen ist am Ende des Tages. Also deswegen finde ich, gerade in Deutschland durch die Mentalität, die wir haben, wenn die Deutschen an was glauben, dann wird es auch umgesetzt und das sind relativ leicht zu führen und abzuholen auf dieser Reise. Ja, wenn ich das vergleiche mit, ich habe die Ehre gehabt, 6 Monate in Schweden zu arbeiten, die haben immer das gemacht, was ich nicht machen wollte, sondern das Gegenteil. Oder schau mal in Irland, das sind lauter Anarchisten. Ja, also in Deutschland haben wir es gut, deswegen wäre es mir ganz recht, wenn wir jetzt einen Ruck in den Land hätten.
Also die Tatsache, dass die Deutschen sich so leicht führen lassen, war ja nicht immer glücklich. Ne?
Fair enough jetzt. Fair enough. Ich meine natürlich, das im positivsten Sinne, ja.
Paul, wir haben uns noch mal Belohnung verdient hier in dem Podcast. Und zwar, wir haben ja jetzt sehr schön herausgearbeitet, was für Nutzen man hat. Und ich fand das Bild von Jörg so gut zu sagen, wie will ich eigentlich Großteil meiner Zeit verbringen in einem positiven oder einem negativen Umfeld? Du hast es erlebt, Paul, ich glaube 2-mal bei Dell und bei Nike. Wie fühlt es sich an, in einem Unternehmen zu arbeiten, das gerade abhebt, das gerade den Weltmarkt erobert? Wie fühlt es sich an, Teil davon zu sein?
Geil.
It's like flying.
Yeah, like flying, exactly. Yeah, also gerade bei Nike, weil ich so Sport interessiert bin und Fußball gespielt habe und so weiter und so fort. Das ist nicht beschreibbar, vor allen Dingen bei einer Firma zu arbeiten, wo jeder sagt, wow, Nike, just do it. Wie cool ist das dann, ja? Und die Top-Leute, ich habe die Ehre gehabt, mit so brillanten Leuten zu arbeiten, bringt mir auch heute richtig Vorteile bei meiner Firma Finance People Solutions. Wir entwickeln unsere Key Account Strategie und so weiter und so fort. Das habe ich alles bei Nike gelernt. Da gab es einen Typ, Gary DiStefano, vergesse ich nie. Er müsste nur seinen Mund aufmachen und einen Satz von sich geben. Da saß ich da und habe ich gedacht, wow, that makes so much fucking sense, but I would never have come up with it myself. Ja, das ist so diese inspirieren durch fantastische Leute um sich herum. Vielleicht ein Punkt, das hat auch mit dem Gespräch zu tun. Übrigens, Jens, ich habe dich nie als Theoretiker gesehen, nur nebenbei gemerkt. Was nicht passieren darf in einem Unternehmen, ist, wenn ein defensives Verhalten reinkommt. Und das ist wieder das Problem mit diesen Kennzahlen. Ja, wenn man, Jörg, was du gesagt hast, man verbringt mehr positive Energie oder in dem Fall negative Energie, die Abweichungen zu erklären. Es muss gelingen, dass das Unternehmen ständig im positiven Modus unterwegs ist. Und wenn man einen Plan verfehlt hat, dann macht man den nächsten Plan besser, etc., etc. Das ist schwierig als Führungskraft. Und ich spreche auch für mich selbst. Ich war auf der Defensive, war ich eine absolute Katastrophe. Weil ich kann mit defensiv nichts anfangen. Ja, wenn ich Kritik geerntet habe oder wenn ein neuer CEO reinkam, ja, wo der Meinung war, dass alles, was ich gemacht habe, sowieso schlecht war, ja. Also dann fange ich an, nicht mehr zu funktionieren.
Ja, gehen wir mal wieder auf die Biochemie, ne? Ich meine, was du beschreibst, ist, dass du etwas beobachtet hast, was du für dich als in irgendeiner Form bedrohlich bewertet hast, ne? Und dann bist du in Fight or Flight gegangen. Und worüber wir die ganze Zeit sprechen ist, man nennt das auch erlernte Hilflosigkeit. Wenn ich als Belegschaft über Jahre gelernt habe, dass es sich sowieso nicht lohnt, sich zu engagieren und eigene Gedanken zu äußern, weil ich dann irgendwie dafür sanktioniert werde, dann höre ich da irgendwann mit auf. Es gibt dieses berühmte Fünf-Affen-Experiment. Kennt ihr das?
Mit den Bananen.
Ja, mit den Bananen. Ne? 5 Paviane sitzen, oder was auch immer für Affen, sitzen zusammen. Auf einer Leiter liegt eine Staude Bananen. Und immer wenn ein Affe versucht, die Bananen von der Leiter zu holen, wird er nass gespritzt. Irgendwann hört dann der eine Affe auf, dann geht der nächste hoch, wird auch nass gespritzt. Irgendwann sind die 5 Affen der festen Überzeugung, dass es wirklich gefährlich ist, auf die Leiter zu gehen und sich die Bananen zu holen. Jetzt fangen die an, den ersten von den 5 Affen auszutauschen mit einem neuen Affen. Der geht sofort auf die Leiter, holt die Bananen runter, wird nass gespritzt. Wird nicht mehr nass gespritzt, sondern wird von seinen Kumpels, den anderen 4, sanktioniert. die ihn also dann direkt behacken und er hört dann irgendwann auf. Dann irgendwann sind 5 neue Affen da, die selber nie nass gespritzt wurden, die aber verstanden haben, die Banane von der Leiter zu holen, ist eine scheiß Idee. Und das ist das, was wir im Unternehmen sehen. Da haben sich irgendwelche heimlichen Spielregeln festgesetzt, die keine Sau mehr begründen kann, die selber auch keiner mehr als Sanktion an sich erlebt hat, aber wo man einfach weiß, du darfst den Chef nicht in Frage stellen. So, und das ist diese erlernte Hilflosigkeit. Und das umzudrehen heißt, du musst die Leute an die Leiter ranführen und ihnen sagen, es ist jetzt okay, dass Bananen von der Leiter genommen werden. Und das macht den Leuten erstmal Angst. Und dann dauert es eine Zeit lang, bis dann das Kollektiv wirklich wieder daran glaubt, dass es okay ist, sich die Bananen von der Leiter zu holen. Und das ist die Führungsaufgabe. Und das heißt eben Vertrauen schaffen, Sicherheit geben, positiv als Role Model vorzuleben und die Leute eben dafür zu incentivieren, die Bananen von der Leiter zu holen und zu sanktionieren, wenn jemanden anderen davon abhält, die Bananen von der Leiter holen zu wollen. Ja, und das ist die Führungsaufgabe. Und das kann manchmal schnell gehen. In vielen Fällen, je nachdem, was für eine Historie in dem Unternehmen ist, dauert es aber einfach seine Zeit, bis die Leute wieder daran glauben, dass Dinge möglich sind.
Wunderbarer Schluss für diesen Podcast. Ich nehme eine Sache mit, die sich bei mir richtig reingebrannt hat, dank eurer Argumentation. Es ist einfach geil, in positiven Unternehmen zu arbeiten. Und ich zitiere, ich glaube, Jens war es, it feels like flying. Das nehme ich mal mit. Schöner kann man einen Podcast nicht enden. Es war ein Fest mit euch drei. Ich danke euch, dass ihr mit mir zusammen hier darüber diskutiert habt.
Gerne. The opposite of flying is dying, by the way.
Natürlich besonderen Dank an Jörg, der uns wieder hervorragende Impulse gesetzt hat. Auch mit dir ist es immer wieder wunderbar zu diskutieren. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch allen da draußen für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt bei The People Equation. Ich hoffe, es hat sich für euch auch angefühlt, zumindest teilweise, wie Flying. Ich drücke euch die Daumen bei allem, was ihr vorhabt, was irgendwie das Thema Grenzen verschieben beinhaltet, im Privaten, im Beruflichen, im Sportlichen, wie auch immer, dass ihr eure Ziele erreicht und die Grenzen durchbrecht. Das wünscht euch eure TPEQ heute. Das waren Jörg Weidenfeld, Paul Taaf, Jens Alsleben und ich, Michael Hetzstück. Bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast. Haltet die Ohren steif und auf bald.